Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk zusammen mit radsportnews.com hier auf meinsportradio.de. Wir sprechen heute nochmal über die deutschen Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Und einer war vor Ort und das ist Erik Gutglück und der ist heute auch bei mir. Hallo Erik.
Hallo Lukas.
Ja, die Zeitfahrmeisterschaften und auch die Straßenmeisterschaften fanden im hessischen Einhausen statt. Auftakt war eben das Einzelzeitfahren. Toni Martin hat gewonnen. Sein 8. Titel, der 7. in Folge und es war diesmal relativ deutlich. 1 Minute und 2 Sekunden vor Jascha Süterlin und 50 Sekunden schneller als 2015 auf dem ähnlichen Kurs. Die Wachablösung muss also warten. Ist das ein gutes Omen für die Tour? Trauen wir ihm jetzt vielleicht sogar eine Überraschung im Zeitfahren zu?
Möglich ist es. Das war sicherlich überraschend, dass er sich jetzt so gut geschlagen hat, dass er auch seine persönliche Bestzeit von vor 3 Jahren doch so deutlich unterboten hat, wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss. Wetterbedingungen, Windrichtung auf 45 Kilometern, da kann natürlich ein bisschen anderer Wind schon viel ausmachen. Aber man hatte ja auch schon beim Giro das Gefühl, dass er jetzt im Zeitfahren die Kurve so langsam wieder nach oben zeigt. Das Problem ist bei der Tour, denke ich, dass dieses Einzelzeitfahren, was auf der 20. Etappe kommt, das ist relativ schwer, das ist ziemlich wellig und ob er da so gut drüber kommt über diese Anstiege, Toni Martin ist ja auch ein etwas schwererer und größerer Fahrer, das muss man abwarten.
Ja, und er hat dann natürlich auch schon fast 3 Wochen in den Knochen. Das macht es natürlich nicht einfacher, auch wenn es die anderen, die Konkurrenten natürlich auch haben. Der Vollständigkeit halber noch die Top 3 nochmal. Also Toni Martin gewinnt 1 Minute 2 vor Jascha Süterlin aus dem Team Movistar. Und Niklas Arndt, über den wir ja auch in der vergangenen Folge schon gesprochen haben, der hat 1,5 Minuten Rückstand knapp. Und Maximilian Schachmann 1 Minute 56, also fast 2 Minuten Fünfter, dann noch Nils Pollitt. Das also zum Zeitfahren. Wir werden das gleich noch ein bisschen besser einordnen. Wir gucken jetzt aber mal aufs Straßenrennen, ebenfalls in Einhausen. Und Erik, nimm uns doch mal so ein bisschen mit über den Kurs. Was für ein Rennen haben wir dort gesehen, was zumindest die Strecke angeht?
Ja, die Strecke kann man mit einem Wort zusammenfassen und das ist flach. Also es war eine 12-Kilometer-Runde rund um Einhausen, die 19 Mal befahren werden musste. Das ergab dann 228 Gesamtkilometer. Ja, es gab einige engere Kurven, die Ortsdurchfahrt in Einhausen, die war jetzt auch nicht ganz ohne, hat sich ein bisschen geschlängelt. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, was das für Folgen hatte. Größtes Hindernis an dem Tag waren vielleicht die Temperaturen, es waren doch über 30 Grad. Die Strecke verlief auch viel über etwas offenere Strecken, das heißt ohne Schatten, viel in der Sonne. Und das hat den Fahrern sicherlich auch teilweise zu schaffen gemacht.
Ja, wie hat sich das Rennen entwickelt? Es gab am Ende, so viel können wir vorwegnehmen, einen Massensprint, aber was passierte so grob auf den 228 Kilometern vorher?
Ja, es ging schon mal ziemlich schnell los. Die erste Runde wurde knapp mit einem 51er Schnitt rumgefahren und in der Folge hat sich dann in der zweiten Runde schließlich eine 8-Mann-Gruppe etablieren können. Da war jetzt aber von den großen World Tour Teams kein Fahrer vertreten. Die wurde bis zu 5 Minuten weggelassen. Dann haben aber die Sprinter-Teams, vor allem Katjuscha Alpecin in Gestalt von Marco Mattis, das Heft in die Hand genommen, wollten natürlich auf so einem flachen Kurs ihren schnellen Männern die Chance auf den Sport ermöglichen. Deshalb wurde die Gruppe dann auch 60 Kilometer vor dem Ziel wieder gestellt, worauf sich dann aber auch fast unmittelbar die nächste Gruppe abgesetzt hat. Es waren wieder 8 Mann. Und die haben dann sich knapp 2,5 Minuten an Vorsprung rausfahren können, wurden dann aber auch auf der Schlussrunde wieder gestellt, weil dann vor allem auch die Teams von Sunweb und von Bora mächtig Dampf gemacht haben und so kam es dann letztendlich zum Sprint.
Ja, und am Ende, wie hast du es gerade angesprochen, also der Massensprint und wir hören mal rein, wie der Sieger der deutschen Meisterschaften, der neue deutsche Meister Pascal Ackermann, das Finale erlebt hat.
Ja, also das Team ist relativ schon lange von vorne gefahren und dann hatten wir so 2 Kilometer vom Ziel haben wir nochmal kurz, sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dann hat Rudi nochmal einen perfekten Job gemacht und hat mich auf Pussy 3 um die Zielkurve rumgebracht.
Wer war das?
Rudi Selig. Mhm. Und dann musste ich eigentlich nur noch ins Ziel fahren.
Ja, Erik, wir haben es gehört. Pascal Ackermann hat auch von einer kurvigen Zielpassage gesprochen. Hat das eine große Rolle gespielt, dass wir eben einfach keine klassische Zielpassage, Zielgerade hatten, sondern eine kurvige Gerade, wo man dann am Ende doch sehr darauf achten musste, wo man positioniert ist?
Ja, das war auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg. Die letzte engere Rechtskurve, die gab es ungefähr 500 Meter vor dem Ziel, aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass eine wirkliche Zielgerade gab es in Einhausen nicht. Das war eine Straße, die sich so ganz leicht links und rechts durch den Ort geschlängelt hat, die jetzt auch nicht, die war jetzt nicht schmal, die Straße, aber sie war jetzt auch nicht sehr breit. Typische Ortsdurchfahrt, kann man sagen. Und es war dann doch letztendlich ziemlich eng. Max Walscheid hat sich da von Pascal Ackermann im Sprint behindert gefühlt, hat dann auch Protest eingelegt direkt nach dem Rennen. Oder direkt schon auf der Ziellinie, eigentlich hat er schon den Arm gehoben, sodass das Ganze dann von der Jury untersucht wurde. Aber ja, ich vermute mal auch dadurch, dass es keine Fernsehaufnahmen und keine Videoaufnahmen von dem Zielsprint gab, war es einfach extrem schwer, da jetzt irgendwo das nachzuvollziehen, wer jetzt die Schuld bekommen hat und wer nicht. Und ich vermute, dass da auch nach dem Prinzip im Zweifel für den Angeklagten entschieden wurde und Pascal Ackermann dann der Sieg letztendlich auch zugesprochen wurde, den er sich dann ersprintet hatte. Max Walscheid hat es dann auch auf der Pressekonferenz noch abschließend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir hatten einen Mangel an Beweislage. Ja, das war so ein bisschen diese Streitigkeit, die das Rennen im Nachhinein so ein bisschen überschattet hat. Max Walscheid wirkte da auch sichtlich angefressen, auch schon bei der Siegerehrung. Hat da auch mit versteinerter Miene auf dem Podium gestanden und auch bei der Pressekonferenz noch sehr nachdenklich gewirkt und sehr sehr enttäuscht über die verpasste Chance, denn er hat sich nach eigenen Aussagen sehr gut gefühlt im Rennen und für ihn wäre wohl mehr drin gewesen als der dritte Platz.
Ja, und was er genau gesagt hat, das hast du natürlich auch für uns eingefangen. Wir hören mal rein in die Stimme von Max Walscheid auf der Pressekonferenz.
Ja, ich denke, dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft ist aller Ehre wert. Ich glaube, wir sind so ziemlich die stärkste Sprintnation, die es gibt. Die Fahrer, die heute vorne gelandet sind, die gehören auch nach vorne und da haben wir noch einige. Klar, Marcel Kittel, André Greipel in meinem Team, Phil Bauers, Niki Arndt, die auch ganz nach vorne gehören und da denke ich, ist ein dritter Platz super. Mit dem Endergebnis bin ich aber heute unter den Umständen nicht zufrieden. Ich denke, ich hatte eine sehr gute Endgeschwindigkeit und konnte die dann leider nicht ganz auf den Asphalt bringen. Musste im Sprint stark rausnehmen und das ist natürlich jetzt in der Situation sehr schade für mich, muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich respektiere natürlich jetzt die entscheidende Jury und möchte auch ganz klarstellen, zwei super Fahrer sind vor mir gelandet. Pascal, 2 World Tour Siege dieses Jahr, ganz starke Saison, denke ich. John, allerhöchsten Respekt, wie der sich jetzt wieder zurückgekämpft hat, auch nach der Knieproblematik in Roubaix und das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber für mich persönlich individuell hätte ich eine deutlich höhere Geschwindigkeit heute auf der Zielgerade erreichen können, als ich sie hatte. Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend oder sehr enttäuschend.
Ja, Max Walscheid also nicht gerade zufrieden mit Platz 3. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Zwischen ihm und Pascal Ackermann hat sich John Degenkolb noch auf einen guten zweiten Platz gefahren. André Greipel wird am Ende Vierter, dahinter Alexander Krieger vom Leopard Pro Cycling Team Fünfter, Jonas Koch, CCC's Brandi Polkowice Sechster, Joshua Huberts vom Lotto Team Kernhaus Siebter, Yannick Steimle vom Team Vorarlberg Santik Achter, Sven Thoreau, Downer DNTQ Akon Neunter und Marcel Kittel, der einer der Top-Favoriten war, zumindest vor dem Rennen, 10. Und darüber werden wir gleich sprechen. Wir ziehen nochmal ein Fazit, auch in Bezug auf unsere letzte Folge. Wo steht der deutsche Radsport? Was können wir bei der Tour de France erwarten? Diese beiden Fragen werden wir nach einer kurzen Pause dann hier beantworten, wenn es weitergeht mit Radio Tour, dem Radsport-Podcast hier in Zusammenarbeit mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Erik Gutglück. Und nachdem wir eben auf die deutschen Meisterschaften zurückgeblickt haben, schauen wir jetzt nochmal ein bisschen voraus und ziehen ein kleines Fazit. Wo steht eigentlich der deutsche Radsport? Über Toni Martin haben wir gerade gesprochen. Wir können ja nochmal kurz auf Pascal Ackermann, den neuen deutschen Meister, zurückblicken. Erik, würdest du sagen, es war eine große Überraschung, dass sich Pascal Ackermann diesen Titel gesichert hat, oder war es eigentlich nur die logische Konsequenz einer sehr, sehr guten Saison des jungen Nachwuchssprinters?
Nein, überraschend kam das auf gar keinen Fall. Also auch wenn man sich vorher so in Einhausen bei den Journalisten, bei den Betreuern, bei Fahrern, bei den Fans umgehört hat, da fiel öfter der Name Pascal Ackermann. Natürlich sind auf dem Papier ein André Greipel, ein John Degenkolb, ein Marcel Kittel doch noch etwas namhafter, weil sie international viel größere Erfolge vorzuweisen haben. Aber Pascal Ackermann hat dieses Jahr nun schon zweimal oder vor diesem Rennen schon zweimal gezeigt, dass er die Besten schlagen kann im Sprint. Von daher, seine Mannschaft ist, als klar war, dass es zum Sprint kommt, voll für ihn gefahren. Rüdiger Selig hat für ihn ja einen tollen Leadout gefahren, hat ihn perfekt in Position gebracht. Von daher kann man sagen, war das eigentlich nur der nächste logische Schritt für den 24-Jährigen. Und dieser Meistertitel, das gibt ihm natürlich viel Selbstvertrauen. Und ich denke, da wird er auch in der Zukunft noch lange von zehren, und ich glaube auch noch nicht, dass das bei Pascal Ackermann das Ende der Fahnenstange ist.
Das wahrscheinlich nicht, auch wenn er auf seine erste Grand Tour noch ein bisschen warten muss, hat er auch in der Pressekonferenz gesagt, nächste Saison dann eher eine Grand Tour als in dieser Saison. Also da muss er sich noch ein bisschen gedulden, ist aber vielleicht auch nicht der schlechteste Schritt, ihn einfach nicht sofort ins kalte Wasser zu werfen. Kommen wir zum Zweitplatzierten, zu John Degenkolb, bei dem man sagen muss, der scheint auf einem guten Weg zu sein. Die Tour de France Nominierung war wohl oder stand ja noch so ein bisschen auf der Kippe, kann man sagen. Jetzt ist klar, John Degenkolb fährt zur Tour de France, und Erik, ich würde sagen, mit einer relativ breiten Brust, wenn man den zweiten Platz jetzt betrachtet.
Ja, das hat er so auch auf der Pressekonferenz im Nachhinein bestätigt, dass er sich sehr gut in Form fühlt. Man musste ja bei ihm doch lange befürchten, nach seinem Sturz bei Paris-Roubaix, als er sich einen Schleimbeutel im Knie entzündet hatte, dann auch auf sein Heimrennen in Frankfurt am 1. Mai verzichten musste, den ganzen Mai keine Rennen fahren konnte, dann mit der Hammer Series und der Tour de Suisse erst wieder den Rennrhythmus aufnehmen konnte, da auch noch nicht so erfolgreich gefahren ist, muss man sagen, es war das jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen. Klar, bei der Tour de France wird er auf andere Sprinter treffen als bei der deutschen Meisterschaft. Aber Max Warscheid hat es ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, Deutschland ist mit die stärkste Sprintnation. Das heißt, die Dichte an der Spitze der Massensprinter, die ist sehr, sehr hoch. Und ich glaube, die wenigsten hatten jetzt John Degenkolb aufs Podium getippt. Also da hatte man doch dann eher Pascal Ackermann, Max Warscheid, André Greipel, Marcel Kittel gedacht. Und John Degenkolb hat gesagt, auch im Ziel, dass er einfach im Finale in einer sehr, sehr guten Position war. Dass das aber nicht alles ist, um ein gutes Rennen zu fahren, sondern man muss halt über diese 228 Kilometer bei so viel Hitze, bei über 30 Grad, da braucht man auch gute Beine, da braucht man gute Form. Und ich denke, er ist optimistisch für die Tour. Er hat sich jetzt da viel Selbstvertrauen rausgeholt. Ob es dann in Frankreich mit dem Etappensieg klappt, ist bei John Degenkolb natürlich immer schwierig, denn ja, gegen diese klassischen Massensprinter, Kittel, Greipel, Gaviria, da tut er sich einfach schwer. Und auf den welligeren Etappen, die ihm dann schon eher liegen, da hat er es halt dann mit einem Peter Sagan oder einem Michael Matthews zu tun, die natürlich auch nicht die langsamsten sind. Von daher, es könnte schwierig werden mit dem Tour-Etappensieg, aber ich denke, er wird nichts unversucht lassen, dass es endlich mal mit dem Erfolg in Frankreich klappt.
Ja, gucken wir auf jemanden, der wohl nicht zur Tour de France oder der auf jeden Fall nicht zur Tour de France reist. Max Walscheid, jetzt mal abgesehen von dem Scharmützel mit Pascal Ackermann und dem Protest und diesem ja doch etwas unschönen Ende dann dieser Streitigkeiten, sollte er doch eigentlich relativ zufrieden sein und zeigt auch, dass Max Walscheid doch ebenfalls auf einem auf einem guten Weg ist, sich als Sprinter zu etablieren in Deutschland.
Ja, absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu. Er hat ja schon bei der Tour de Yorkshire Ende April, Anfang Mai gezeigt, dass er auch auf welligerem Terrain mittlerweile bestehen kann. Man darf auch nicht vergessen, er ist 1,99 Meter groß, also für einen Radfahrer sehr, sehr untypisch. Dadurch bringt er natürlich auch viel Kraft, aber auch viel Gewicht mit, was er über die Anstiege schleppen muss. Er ist auch bei der Kalifornien-Rundfahrt ganz, ganz knapp am großen Coup dran gewesen. Musste sich da im Fotofinish Fernando Gaviria geschlagen geben. Er war natürlich jetzt sehr motiviert für die deutsche Meisterschaft, denn er kommt aus der Nähe von Einhausen, also er kommt aus Heidelberg und kannte den Kurs, hat sich da sehr gezielt darauf vorbereitet auf dieses Rennen. Er hat aber auch im Nachhinein durchblicken lassen, dass er natürlich jetzt enttäuscht ist, dass er aber langfristig natürlich seinen Blick auch nach vorn richtet. Er ist auch noch ein junger Fahrer. Und mit dem, was er jetzt gezeigt hat gegen diese starke Konkurrenz auch in Deutschland, da kann er voll mit zufrieden sein, auch wenn das Ergebnis für ihn letztendlich persönlich eine Enttäuschung war.
Ja, wer auch enttäuscht war, darüber müssen wir natürlich auch noch reden, ist Marcel Kittel, 10. bei der deutschen Meisterschaft, vor ihm einige Fahrer, die doch eher nicht zu der ersten Garde der Sprinter in Deutschland gehören, also von Conti-Teams zweitklassige Teams, die dort am Start waren und eben auch nicht die Creme de la Creme der Sportler. Für Marcel Kittel so ein bisschen die Fortsetzung einer doch relativ enttäuschenden Saison. Müssen wir uns bei ihm ein bisschen Sorgen machen, dass er nicht an die Leistungen im Vorjahr, was die Tour de France angeht, anknüpfen kann? Oder meinst du, sobald er den französischen Boden sieht und spürt, platzt der Knoten vielleicht doch noch?
Ja, das ist natürlich die Hoffnung, die man irgendwie als deutscher Fan hat, dass dieser Knoten platzt. Es hat ja dieses Jahr auch schon funktioniert. Er hat ja bei Tirreno Adriatico von 2 Massensprints beide gewonnen. Auch gegen namhafte Fahrer wie Peter Sagan oder Fernando Gaviria. Nur irgendwie ist bei ihm auch dieses Jahr so ein bisschen auch das Pech am Reifen. Scheldepreis 3-mal defekt gehabt, konnte er dann zum Schluss nicht in den Sprint eingreifen. Bei der Kalifornien-Rundfahrt ist ihm das auf der 5. Etappe auch passiert, als er 6 Kilometer vor dem Ziel ein Schlagloch getroffen hat mit dem Hinterreifen und dann auch die Luft verloren hat im Reifen. Auch mannschaftsintern hat man das Gefühl, dass sich Katjuscha und Kittel noch nicht so richtig gefunden haben, dass sie es zwar immer wieder versuchen, sie sind aber meistens dann doch in der Sprintvorbereitung irgendwie zu früh dran und werden dann auf den letzten Metern von den anderen Teams oder von den anderen Sprintzügen überholt. Man kann nur hoffen, dass der Knoten in Frankreich platzt. Ich meine, Marcel Kittel hat 14 Tour-Etappen gewonnen. Er ist ein großer Fahrer, er ist ein großer Champion. Es ist ihm sicherlich auch, oder es liegt im Rahmen des Möglichen, dass das in Frankreich auf einmal funktioniert. Nur die Wahrscheinlichkeit, die kann man hinterfragen, ob es wieder 5 Tour-Etappensiege werden wie im letzten Jahr oder ob er sich dieses Jahr doch zufrieden geben muss, wenn es wenigstens einer wird.
Ja, zum Abschluss unserer Analyse müssen wir auch noch auf einen Fahrer über einen Fahrer sprechen, der bei der deutschen Meisterschaft keine Rolle gespielt hat. Das ist Lennart Kemner. Das Team hat bekannt gegeben, dass er eine kreative Pause einlegt, um seine Ziele neu zu strukturieren und sich Gedanken zu machen, in welche Richtung er sich denn entwickeln will. Erik, als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, das klingt aber nach ganz großer Prüfung. Das klingt auch danach, als ob die Karriere so ein bisschen in Gefahr ist bei Lennart Kemner. Wir hatten ihn ja doch stark gelobt und von ihm als einem der zukünftigen deutschen Stars vielleicht sogar gesprochen. Jetzt so eine Nachricht, was hat das in dir ausgelöst und was denkst du, wie geht's weiter mit Lennart Kemner?
Ja, ich war auch erstmal erschrocken, als ich das gehört und gelesen habe. Man wusste ja jetzt schon bei Lennart Kemner, er ist ja schon länger kein Rennen mehr gefahren. Mailand San Remo Mitte März war sein letzter Renneinsatz. Er sollte eigentlich auch in Kalifornien starten, war dann spontan nicht am Start, war wohl jetzt auch im Frühjahr länger krank und durch diese längere Krankheit kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Vorsichtsmaßnahme vom Team ist, dass man ihn jetzt doch länger rausnimmt, ihn im Zweifel oder im schlimmsten Fall dieses Jahr keine Rennen mehr fahren lässt und er dann aber zur neuen Saison wieder angreifen kann. Ich meine, wenn er irgendwie, ich kenne jetzt den medizinischen Bericht nicht genau, aber wenn er sich irgendwie ein Virus eingefangen hat oder irgendeine schwerwiegendere Erkrankung, dann ist es gerade bei einem Fahrer, der erst 21 Jahre alt ist, sicherlich richtig, dann nicht mit der Brechstange irgendwie noch das Training dem Körper anzutun, sondern sich eine gewisse Pause zu nehmen. Ob jetzt die Karriere in Gefahr ist, kann man jetzt noch nicht beurteilen, finde ich. Möglich ist es natürlich, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt und dieses enorme Trainingspensum und Rennpensum, was die Fahrer ja jedes Jahr abspulen, wenn der Körper das nicht mehr zulässt, dann ist sicherlich auch ein Karriereende möglich, aber da wollen wir jetzt erstmal nicht von ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass bei Sunweb die Betreuer und die Ärzte und die Teammanager schon sehr genau wissen, wie sie mit so einem jungen Fahrer, mit so einem riesigen Talent, wie Lennart Kemner es ist, umzugehen haben. Was da rauskommt, ich denke, da müssen wir uns einfach gedulden und das Beste hoffen im Sinne von Lennart Kemner.
Ja, und das tun wir natürlich, drücken da die Daumen und ein Update dazu, wenn es was Neues gibt, kriegt ihr natürlich auch hier bei Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Und zum Abschluss wollen wir noch eine kleine Prognose wagen, lieber Erik. 11 Deutsche nach aktuellem Stand nominiert für die Tour de France. Wir können sie ja mal kurz aufzählen. Simon Geschke, Nikias Arndt, Markus Burkhardt, dann Rick Zabel, Nils Polle, Toni Martin, Marcel Kittel, Paul Martens, John Degenkolb, Marcel Sieberg und André Greipel. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen in meiner Aufzählung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Marcel Kittel zum Beispiel einer Formkrise zu stecken scheint, dass mit John Degenkolb und Toni Martin sich zwei Fahrer so ein bisschen zurückgemeldet haben, die Formkurve scheinbar nach oben zeigt. Was können wir erwarten? Wie schlagen sich die Deutschen bei der Tour? Und vielleicht haust du auch noch einen Tipp raus, wie viele Etappensiege aus deutscher Sicht wird es geben?
Ich denke, für die deutschen Fahrer wird es schwer, an die Erfolge aus den letzten Jahren anzuknüpfen. Also wir haben ja schon in der Bestandsaufnahme Deutscher Radsport darüber gesprochen, dass in den letzten 5 Jahren 25% aller Tour-Etappen von Deutschen gewonnen wurden. Ich glaube, wir müssen froh sein, wenn es Etappensiege gibt. Es liegt durchaus im Rahmen des Möglichen, dass Deutschland auch dieses Jahr ohne Etappensieg von der Tour nach Hause kommt. Aber so schwarz möchte ich gar nicht mal malen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Toni Martin mit der Form, die er hat, auch wenn er vielleicht nicht im letzten Zeitfahren zuschlagen kann, weil der Kurs zu schwer ist, in 3 Wochen bietet sich immer irgendwo eine Gelegenheit, dass man in eine Ausreißergruppe gehen kann. An einem Tag, wo ja das Profil für die Sprinter zu schwer ist, wo die Bergfahrer aber sich ja einen, ich sag mal, erweiterten Ruhetag gönnen. Und da sind dann auch Fahrer wie Simon Geschke, wie John Degenkolb, wie Paul Martens, alle mal dazu in der Lage, ähnlich wie Toni Martin, solche Gruppen zu besetzen und dann auch zum Erfolg zu kommen. Natürlich sind die großen Hoffnungen auf Marcel Kittel und auf André Greipel in den Massensprints, aber die haben natürlich extrem viel Konkurrenz. Das Sprinterfeld ist dieses Jahr bei der Tour, nach dem, was bis jetzt gemeldet hat, extrem stark. Und da jetzt einen klaren Favoriten rauszufinden, ist extrem schwer. Ich wage aber einfach mal die Prognose und sage, es gibt 2 deutsche Etappensiege.
Toll, jetzt hast du mir meinen Tipp geklaut. Genau das wollte ich nämlich auch sagen.
Ja, dann sind wir uns doch alle einig.
Das spricht natürlich wieder für unsere hervorragende Expertise. Und ich denke, bei diesem Eindruck und diesem Schlusswort wollen wir es dann auch belassen. Ihr könnt euch freuen, liebe Zuhörer, denn im Laufe der Woche wartet natürlich noch unsere große Tour de France Vorschau, die natürlich auch wieder mit Erik stattfinden wird und einem neuen Gesicht oder einer neuen Stimme hier bei Radio Tour, dem Radsport Podcast, in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de. Da könnt ihr euch drauf freuen und dann geht's natürlich am kommenden Samstag, dem 7.7. los mit der großen Schleife durch Frankreich. Da werden wir euch täglich dann auf den neuesten Stand bringen. Das alles also in den nächsten Tagen, aber für heute möchte ich mich erstmal bei Erik bedanken. Danke, dass du wieder dabei warst.
Ja, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die Tour de France.
Das tue ich auch und nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie uns Hinweise, Meinungen oder ähnliches zukommen lassen wollt, dann geht das entweder auf der Seite von meinsportradio.de oder auf Twitter unter dem Hashtag Radiotour oder direkt an uns, an mich, Luke_Crew oder an Erik, den Etherakete 87. Da könnt ihr gerne schreiben oder einfach mal folgen, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Damit bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Lukas Kruse und das war die neueste Ausgabe von Radiotour, dem Radsport-Podcast hier bei meinsportradio.de in Kooperation mit radsportnews.com.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.